Mein Name ist Karl-Heinz Granitzer, Hall of Famer in New York City. Für das Herrengedeck mit Andreas Kulik wünsche ich einen erholsamen und wunderbaren Abend.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM 102,6. Am Mikrofon ist Andreas Kulik. Mein heutiger Studiogast, der spielte in den 70ern für den SSV Ulm 1846 in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Bereits 1972 debütierte er als 17-Jähriger in der damaligen ersten Amateurliga Nordwürttemberg. Nach dem Aufstieg in die zweite Liga 1979 verkündete er für viele wohl doch überraschend seinen Abschied vom möglichen Profifußball und ging zum Studieren nach Paris. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute Abend bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen im Herrengedeck, Karl Hiller.
Hallo Andreas.
Ja, Karl, habe ich deine Karriere hier in aller Kürze einleitend richtig zusammengefasst?
Ja, die wesentlichen Punkte hast du richtig zusammengefasst. Und zwar war das tatsächlich von 1972 bis 1979 7 Jahre als Linksaußen beim SSV 1846. Und der Endpunkt meiner Karriere, in Anführungszeichen, das war dritte Liga, hat tatsächlich stattgefunden mit der beruflichen Veränderung. Ich war Student Französisch und Sport und musste ein Auslandssemester machen und das war 1979. Da sind wir glücklicherweise nach vielen Anläufen in die zweite Bundesliga aufgestiegen und ich musste meinen Abschied geben.
Weißt du denn noch, wie viele Spiele du insgesamt absolviert hast?
Also wie viele Spiele ich insgesamt absolviert habe, weiß ich nicht, aber es waren immer 18 Mannschaften, das heißt 34 Spiele mal 7, das sind so über 200 Spiele, weil ich tatsächlich immer Stammspieler war.
Begonnen hast du mit dem Fußballspielen natürlich viel früher, nämlich in der Jugend der damaligen TSG Ulm 1846. Jetzt habe ich gelesen, dass Uli Hoeneß dich da irgendwie hingelotst hat. Ist das richtig?
Das zweite ist richtig, das erste nicht ganz. Ich begann in der D-Jugend beim SSV Ulm. Die waren damals noch nicht fusioniert mit 1846. Und der eigentliche Fußballverein war 1846, die TSG. Dann hat mich Uli Hoeneß, der mich einmal gesehen hat, hat mir geraten, geh doch zur TSG 1846. Der hat Fußballtradition, da kommst du viel besser weiter und viel schneller weiter. Und das hat sich aber dann erübrigt, weil sie beide Clubs 1970 fusioniert hatten. Dann war das ein SSV Ulm 1846.
Ja, bei der TSG, da hast du ja auch mit dem anderen der Hoeneß-Brüder, nämlich mit Dieter Hoeneß, zusammengespielt. Der war aber, soweit ich weiß, nicht im Sturm, sondern für mich, muss ich zugeben, doch auch überraschend, der Standort im Tor. Wie kam es denn dann zu seinem Positionswechsel?
Ja, das ist ganz interessant. Der Dieter Hoeneß, der ja als Nationalspieler seine Karriere beendet hat und jetzt als Manager tätig ist, der hat tatsächlich bis zur A-Jugend als Torhüter bei der TSG gespielt. Und erst in der A-Jugend hat man ihn aus Versehen mal auf dem Feld spielen lassen. Dann war er so sprungkräftig, hat einige Tore gemacht und seitdem, ich glaube im ersten Spiel gleich 5 Tore und seitdem durfte er nie mehr ins Tor.
Ja, hast du die Karriere der beiden Hoeneß-Brüder denn dann weiterverfolgt, nachdem sich eure Wege getrennt hatten?
Ja, und zwar deshalb auch, weil beide kamen aus demselben Stadtteil wie ich, aus dem Ulmer Eselsberg. Ich kannte die Familie, ich kannte die Metzgerei Hoeneß und natürlich auch Dieter und Uli. Und Dieter Hoeneß vor allem, der ist mir wieder begegnet, als ich Sport studierte in Tübingen. Da war er gerade beim VfB Stuttgart als Profi und kam immer montags und zeigte sich in der Turnhalle. Hat wohl eine Sportlehrerausbildung angestrebt, aber die dann ziemlich schnell beenden müssen, nachdem der in der ersten Liga Fußball gespielt hat.
Seid ihr euch auf dem Platz eigentlich auch mal im gegnerischen Trikot begegnet? Also hast du mal gegen die beiden irgendwie antreten müssen?
Also in meinem ersten aktiven Jahr 1971 habe ich ein Jahr mit dem Dieter, nicht ein Jahr, sondern die letzte Phase des ersten Jahres zusammengespielt und zwar im Pokalspiel. Da wurden wir württembergische Pokalmeister und da habe ich neben ihm gespielt. Das war kurz bevor er dann gewechselt hat zum anderen Verein, zuerst VfR Aalen und danach zum VfB Stuttgart. Also mit ihm gespielt, ja, gegen ihn nie.
Jetzt besteht eine Fußballmannschaft natürlich nicht nur aus den Hoeneß-Brüdern und dir, sondern da gibt es auch noch andere. Wer waren denn deine weiteren Mitspieler und weißt du, was die heute noch machen?
Ja, also in dieser Zeit waren bekannte Namen Günter Berti, Kubancik, Walter Kubancik, Nussbaumer und Porky, in Anführungszeichen sein Spitzname Schneider, und Kohnle, Dieter Kohnle. Und ja, die haben eigentlich die normale Fußballerkarriere so fortgesetzt. Sie haben gespielt, bis einfach die Verletzungen oder eine Trainerkarriere sich angeschlossen hat. Und danach sind sie in irgendwelcher Weise entweder als Trainer in der Bezirksliga, haben sie da weitergemacht, oder sie haben sich zurückgezogen. Also bis auf den Walter Kubancik, der auch ein Studium begonnen hatte, so wie ich, kenne ich keinen, der da weiter in diesem Geschäft tätig geblieben ist.
Ja, Karl, wir sprechen gleich weiter über deine Karriere und über die Zeit danach und auch über das, was du heute tust. Jetzt hören wir aber erstmal Musik, und das Schöne an dir als Gast ist auch, du hast alle Titel tatsächlich selbst ausgesucht. Ich musste mich darum gar nichts kümmern, und deswegen hören wir jetzt erstmal von dir gewählt Can't Heat on the Road Again. Zurück beim Herrengedeck Fußballkultur mit Musik und nach wie vor im Studio Karl Hiller, ehemaliger Spieler beim SSV Ulm in Deutschlands dritthöchster Spielklasse in den 70ern. Karl, 1970, ich hoffe, ich habe das alles jetzt richtig aufgeschrieben, schlossen sich die TSG 1846 und der SSV Ulm zum SSV Ulm 1846 zusammen. Hatte diese Fusion irgendwelche Auswirkungen auf den Fußball?
Ja, es hatte insofern Auswirkungen, als auf einmal zwei komplette Jugendmannschaftsbereiche zusammenkamen. Die Konkurrenz wurde größer, das Niveau steigerte sich. Also man musste, um in die erste Mannschaft zu kommen, einfach 100% mehr ausstrahlen, das heißt stärker sein. Und deswegen wurde automatisch im Jugendbereich die Leistung besser und bei den Aktiven ähnlich.
Ja, da bist du ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel, denn in jungen Jahren von 17 hast du dein Debüt als Linksaußen in der dritten Liga gefeiert. Weißt du eigentlich noch, gegen wen ihr da gespielt habt und wie das Ergebnis war?
Es war folgendes: Die erste Mannschaft hatte damals etwas Probleme und sie hatten zwei feste Linksaußen, die sehr erfahren waren. Und dann waren wir in der A-Jugend sehr erfolgreich, haben viele Tore geschossen. Und dann haben sie drei Jugendspieler vorzeitig aktiviert mit Gesundheitsuntersuchung. Und daraufhin kamen wir als blutjunge 17-jährige drei, Günter Botti war noch dabei und Oswald und ich eben in die erste Mannschaft voller Ehrfurcht und haben einfach unbekümmert drauf losgespielt, waren schnell, waren ballgewandt und haben da sofort den Einstieg in die erste Mannschaft geschafft.
Du hattest ja auch den Ruf, sehr, sehr schnell zu sein. Ist das richtig?
Ja, nicht sehr schnell müde, sondern tatsächlich schnell, weil als Schüler schon oder in dieser Zeit lief ich schon 100 Meter in einer ziemlich guten Zeit, 11,5 Sekunden, und war da praktisch in der dritten Liga mit einer der schnellsten Stürmer. Und manchmal schneller als der Ball, sagen die Kritiker. Wenn ich dann wieder ein Tor geschossen habe, waren sie zufrieden, aber so ähnlich war das.
Ja, du hast immer zu den Top 2 gezählt, der internen Torjägerliste des SSV zu deiner aktiven Zeit. Weißt du denn noch, wer da besser war?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich mal nachgeschaut und gesehen, dass in der Zeit, also in den Jahren zwischen 75 und 78, ich sogar die Nummer 1 war, dreimal hintereinander mit bis zu 15 Toren. Das wusste ich gar nicht mehr, als Linksaußen ist es eher ungewöhnlich. Die meisten Tore schießt der Mittelstürmer. Und vorher auch immer Nummer 2, 3. Wer besser war, das waren, wie gesagt, nach mir dann Kohnle, oder in dieser Zeit kam der Dieter Kohnle auf. Dann war mal einer, der hieß Franz Michelberger, der war vor mir, der hat dann später aufgehört in der Torjägerliste vor mir. Und dann auch ein Porky Schneider war mit auf oder mal voran. Also so ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber das waren so die Top-Torjäger.
Ja, da kann man ja nur gratulieren, aber ich habe in einem Zeitungsartikel andererseits auch gelesen, dass du, stammt nicht von mir, diese Ausführung, sondern aus der Zeitung, dass du hundertprozentige Chancen zuhauf ausgelassen hättest, dafür aber die unmöglichsten Bälle reingemacht. Ist das richtig und kannst du dich da an einige Situationen erinnern?
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich viele hundertprozentige Chancen hatte, aber da hat mal ein Trainer von mir, der hieß Klaus Niemuth, gesagt, der wurde später Verbandstrainer in Baden-Baden, also wenn der Karl Hiller die auch noch reinmacht, dann können wir den gar nicht halten, dann spielt er erste Liga. Also es war ironisch gemeint, keine Absicht natürlich, aber durch diese Schnelligkeit, schnelle Bewegungen hat man einfach eher weniger Wege auf die Werte, auf die Technik gelegt, sondern einfach der Ball musste untergebracht werden und da kann nur, wenn man mal verspringt oder wenn man zu schnell war, einfach drüber gehen. Das hat wenigen gefallen. Dafür hatte ich manche Situation, da hat keiner gedacht, es wird ein Tor und dann wird es ein Tor. Das war, denke ich, so insgesamt ein gewisser Ausgleich gegeben.
Was waren denn für dich die persönlichen Highlights deiner Karriere?
Highlights, so richtige Spitzen-Highlights gab es nicht. Es gab immer die Derbys, also damals war es noch kein Problem, gegen Heidenheim zu gewinnen, gegen Aalen zu gewinnen. Das macht mich ein bisschen traurig, wenn ich mittlerweile höre, dass Heidenheim über Ulm spielt und Aalen auch besser ist. Und das war immer klar, Ulm gewinnt gegen diese zwei Konkurrenten aus der näheren Umgebung. Und Highlights waren eigentlich immer die Abschlüsse. Also in der Zeit, in der ich gespielt habe, waren wir halt immerhin fünfmal Erster in der Liga und haben nur nie schlechter als Vierter oder maximal schlechteste Platz war fünfter Platz in diesen 7 Jahren. Und das war einfach gut, dass man am Ende immer mit dem Wimpel dastand und Erster war. Und dann natürlich der Pokal, das war eine andere Sache. Das waren immer wieder Spitzenspiele, auf die man sich gefreut hat, gegen Konkurrenten von höheren Ligen und gegen die man auch manchmal gewonnen hatte.
Ihr habt ja damals in Darmstadt vor allem für Furore gesorgt, am Böllenfalltor. Welche Erinnerungen hast du da noch? Du warst ja dabei, hast auch ein Tor gemacht.
Ja, es war der unglaubliche, für damalige Verhältnisse, 5:1 gegen einen Erstligisten. Wir haben den ausgeschaltet. Zur selben Zeit lief aber parallel Hamburg SV gegen Eppingen. Auch Eppingen hat als Drittligist einen ausgeschaltet. HSV hatte einen besseren Namen, deswegen waren die im Sportstudio. Aber beinahe hätte die Ulmer Mannschaft es geschafft, einmal ins aktuelle Sportstudio zu kommen. Es war verblüffend, dass wir den so hergespielt haben, diesen Erstligisten. Und es war wirklich von der Spielanlage her gut gestaffelt und dann mit blitzschnellen Kontern. Mein Gegenspieler war Kleppinger, der wurde danach noch ein relativ bekannter Trainer in der zweiten Liga. Der wurde damals, schrieb die Bildzeitung, fast schwindlig gespielt, so übertrieben, wie es immer darstellt. Aber es war einfach ein herausragendes Ereignis. Sogar eine Notiz in der Tagesschau war das, ich glaube, das einzige Mal, dass in den 70er Jahren der SSV Ulm in der Tagesschau als eine Mannschaft gezeigt wurde, die einen Bundesligisten ausgeschaltet hatte.
Ihr habt ja auch mal im DFB-Pokal, da habt ihr ja doch öfter kräftig für Furore gesorgt, gegen Viktoria Hamburg mit 6:0 gewonnen. In welcher Liga waren die denn damals unterwegs?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, das war eine ewig lange Reise nach Hamburg. Wir konnten sehr wenig von der Stadt mitnehmen, haben dann gedacht, na, dann wenigstens ein gutes Spiel machen. Und dann lief das einfach wunderbar. Und wir haben ein Tor nach dem anderen erzielt. Und 6:0 auswärts, das war damals auch einer der Höhepunkte.
Das heißt, ihr wart zumindest im Pokal wahnsinnig auswärtsstark.
Ja, wir haben auch immer manchmal gegen Stuttgarter Kickers, die damals noch zweite Liga gespielt, gegen die Kickers eigentlich häufig oder fast immer gewonnen im Pokal. Und auch im Heimspiel waren wir nicht schlecht und kamen doch immer 1, 2, 3 Runden weiter.
Gegen die Bayern aus München seid ihr auch ein paar Mal aufgelaufen im Freundschaftsspiel.
Das ist natürlich für einen Drittligisten, Spieler, der in der dritten Liga spielt, immer ein Höhepunkt gewesen. Wir haben in Schwermontag häufig Freundschaftsspiele machen dürfen gegen, damals hießen die Müller, Meier, Breitner, Beckenbauer. Und wenn man da schon mit denen einlaufen durfte und eventuell mal versuchen, dem Beckenbauer einen Ball abzunehmen, habe ich nie geschafft, aber der war einfach zu souverän. Aber gegen den Sepp Meier da mal zu schießen oder gar ein Tor zu erzielen, das waren schon Highlights für unsere damaligen Ulmer Spatzen.
Ja, auch von der Trainerseite wurdest du ja mit großen Namen konfrontiert, nämlich in dem Fall mit dem Namen Tchaikovsky, denn du wurdest mal trainiert von Jelko Tchaikovsky, das ist der jüngere Bruder von Chick Tchaikovsky, welcher später mit den Bayern Meister wurde. Wann war der denn in Ulm Trainer?
Also Tchaikovsky war, wenn ich mich richtig erinnere, in 74, 75 ungefähr Trainer. Und natürlich wurde er immer wieder auf diesen Chick Tchaikovsky angesprochen, der damals zur gleichen Zeit FC Bayern trainiert hatte. Und er war ein souveräner Trainer, hat die Jugend, also wir waren damals eben sehr junge Spieler, unbedingt gefördert, hat auch mit Dieter Hoeneß dann im immer Kopfballspiel einstudiert und hat sicher einige Tipps vom großen Bruder aus FC Bayern übernommen und bei uns umzusetzen versucht.
Das Kopfballspiel hat ja offensichtlich sehr gefruchtet. War es denn auch so? Denn Tschaikowski war ja vorher selbst Profi und sehr erfolgreich mit Dinamo Zagreb, hat dann für Werder Bremen gespielt, olympisches Silber gewonnen, bei der WM 1950 teilgenommen. Hat er als Trainer sich unterschieden von den anderen, da er vorher Profi war? Hat man das gemerkt?
Man hat es vielleicht so insofern gemerkt, er war der deutschen Sprache nicht so sehr mächtig. Er hat immer etwas gerade brecht und hat aber ganz klare, eindeutige Anweisungen gegeben, wie die Spielzüge zu verlaufen haben, worauf er hinaus wollte. Also er brauchte gar nicht viel Worte, um das umzusetzen in seiner Trainingsarbeit, wofür andere sehr viele schöne Worte gebraucht haben und im Endeffekt nicht genauso viel herauskam.
Wie wurde in den 70ern denn überhaupt trainiert? Ist das mit heute noch vergleichbar?
Ja, ich hoffe nicht, weil in den 70ern waren das die Anfänge der Dynamik, der Schnelligkeit. Also ich würde es vergleichen, Damenfußball heute und unsere dritte Liga, das war ungefähr dieselbe Spielschnelligkeit, auch dasselbe Spielwitz und die Ideen. Und deswegen wurde damals eben sehr wenig trainiert, dreimal pro Woche nur in dieser Liga, und es hat gereicht, also für dieses Niveau. Heutzutage trainieren ja schon D-Jugendliche 3 bis 4 Mal pro Woche, also das ist überhaupt nicht zu vergleichen.
Jetzt hören wir nochmal Musik, und zwar hast du einen französischen Block für uns hingerichtet mit Sas, Je veux und La Plaque Coupe de Boule, und da hören wir jetzt mal rein.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche.
Allez les bleus, allez.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Coup de boule.
Zidane il a frappé. Zidane il a tapé.
Und wieder hier ist das Herrengedeck am Sonntagabend. Ja, und immer noch hier ist zum Glück Karl Hiller. Und es ist ein sehr interessantes Gespräch über seine Karriere, über die Zeit des SSV Ulm in den 70ern. Karl, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ihr wart eigentlich immer unter den Top 5 in der dritten Liga, bis 78 sogar 4-mal als Meister. Dennoch seid ihr nie in die zweite Liga aufgestiegen. Woran lag es denn?
Ja, wenn wir damals gewusst hätten, woran es liegt, hätten wir es versucht zu ändern. Es war einfach so, wir waren Meister, damit qualifiziert für die 4 besten, Nordbaden, Südbaden, Nordwürttemberg, Südwürttemberg. Und die mussten das in einem Turniermodus austragen, wer dann aufsteigen durfte. Und es waren trotz alledem immer fantastische Spiele. Das heißt, der Zuschauer in Ulm, 10.000, 12.000, 15.000 von der dritten Liga, es ist unglaublich. Das Stadion war voll, gute Stimmung. Und ja, meistens war SSV Reutlingen oder mal der FC Mannheim oder mal Weinheim eben vor uns und hat den Aufstieg geschafft. Und erst beim letzten Mal, als die Oberliga Baden-Württemberg gegründet wurde, 78/79, mussten wir durch diese Qualifikationsmühle der Aufstiegsspiele nicht mehr. Es hat gereicht, der erste Platz, den hatten wir dann erreicht, und dann war es endlich geschafft, der erste Aufstieg in die zweite Bundesliga nach sehr vielen Jahren.
Ja, du hast jetzt den Aufstieg schon angesprochen, und der war für dich ja irgendwie auch ein Einschnitt, sage ich jetzt einfach mal, denn du hast deinen Abschied verkündet, nicht nur aus Ulm, sondern auch vom möglichen Profifußball. In Paris hast du dann studiert. Was hat dich denn zu diesem Schritt bewogen? Also warum hast du dich, ich sage jetzt einfach mal, gegen den Profifußball entschieden?
Tja, mit 24 Jahren zu sagen, mir ist das Studium wichtiger als der Fußball, war natürlich eine Entscheidung, die hatte ich mir vorher sehr gut überlegt, in welche Richtung das geht. Es gab keine Möglichkeit, das Studium einfach so lange zu unterbrechen, um dann vielleicht 2 oder 5 Jahre oder länger Fußball zu spielen und danach das wieder aufzunehmen. Es heißt also, es war eine Entscheidung für die Zukunft, für meine persönliche. Und da habe ich eben auch schon immer mehr gesehen als nur den Fußball, der mein Leben bestimmen sollte und bestimmen würde, sondern das eigentliche Standbein eines jeden Sportlers sollte einfach die berufliche Ausbildung sein. Das hatte ich schon damals als Realist im Hinterkopf und wusste, Fußballspielen hört auf mit spätestens 33, 34. Und damals gab es nicht solche Summen, dass man sagte, also wenn man bis 30 Jahre Profi ist, hat man eigentlich ausgesorgt für das ganze Leben. Also ein solides Standbein, ein Studium mit einem Beruf, der mir danach Spaß macht, das war mir wichtiger als eben der Aufstieg in die zweite Liga.
Was genau hast du denn in Paris gemacht?
Ich hatte ja Französisch und Sport studiert, war dann gerade bei der Zwischenprüfung angelangt, hatte ohne Verzögerung das geschafft und musste ein Jahr Auslandsstudium einlegen, um eben einfach für das Französisch dann Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Ich habe eventuell geliebäugelt, dachte ich, ja, Paris, Saint-Germain war damals deuxième Division, zweite Liga, vielleicht geht es da doch, aber dann hatte ich einen Vertrag als Assistant Teacher, also Assistant in einem französischen Gymnasium. Das war natürlich nicht möglich, dass man zusätzlich Halbprofi spielt und dann noch unterrichtet. Also das ging dann eben auch nicht. Ich habe dann in der Hochschulmannschaft weiterhin Fußball gespielt, an der Uni von Paris, aber das war dann die, ja, lockere, leichtere Variante.
Ist dir denn später irgendwann nochmal ein Angebot aus dem Profibereich ins Haus geflattert?
Nach dem Paris-Aufenthalt war noch 2 Jahre Hauptstudium. Das heißt, man musste Kurse belegen, musste aufs Examen hinarbeiten, 2 Fächer examinieren. Also da war nichts mehr mit Fußball-Profikarriere im Hinterkopf.
Wann war das Kapitel Paris denn für dich beendet?
Ja, das war ein Jahr 79-80. Also im Sommer 1980 kam ich wieder zurück und musste dann das Studium beenden. Das war dann 1982 und danach ging es ins Referendariat und in den Schuldienst. Und auch noch ausschlaggebend war natürlich auch die in gewisser Weise die Mentalität der damaligen Profifußballer in den 70er Jahren. Das war gruppierte sich hauptsächlich, ich möchte da keinem zu nahe zu treten, aber es ging einfach nur um ein bisschen mehr Geld, als sie vielleicht in einem anderen Beruf verdienen konnten. Es ging sehr viel um Zocken, um Hauptsache gewinnen, egal mit welchen Mitteln. Und als Stürmer hat man das ja an jedem Spieltag zu spüren bekommen. Wenn ich zu schnell war, wurde ich halt unfair gelegt, so dass der Schiedsrichter keine gelbe Karte gab. Und es wurde Gewinnen um jeden Preis verlangt, auch von den Trainern mit möglichst allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das war eigentlich nie meine Welt. Ich habe den Sport geliebt und lieben immer noch. Aber der auf Fair Play beruht, der auf Wettkampf beruht, wo der Stärkere, der Bessere, der Schnellere einfach vor dem anderen ist und nicht wo der Clevere, der Heimtückische, der mit allen möglichen Mitteln gegen dich arbeitet, dann den Sieg davon trägt und sich darüber freut. Das war nie meine Welt, nie meine Ansicht vom Sport und das hat sicher auch mit dazu beigetragen, dass ich da nie sehr große Ambitionen hatte, jetzt mit dem Fußball Geld zu verdienen oder sehr viel Geld zu machen. Da hänge ich mich an das, was du gerade gespielt hast, die saß an, die sagte, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, also nicht euer Geld ist das, was letztlich mich glücklich macht, sondern das sind andere Werte gewesen.
Würdest du sogar so weit gehen zu sagen, dass es damals dazugehört hat, etwas linkisch oder heimtückisch zu sein, um ganz groß rauszukommen?
Profi hieß einfach, ich muss mit meinem Sport Geld verdienen, ich muss Punkte machen, ich muss meinen Gegenspieler ausschalten. Und ausschalten war wirklich ausknipsen. Trainer hat die Aufgabe gegeben, bis in die Kabine verfolgen. Hat nie angeleitet zum Foulspielen, aber es war insinuiert. Es war also klar, dass wenn die Fähigkeiten nicht ausgereicht haben beim Verteidiger, dann musste er halt irgendwie versuchen, den Stürmer kalt zu stellen, also auszuschalten. Und das war dann eben in der zweiten Liga. Wir haben ja manchmal Freundschaftsspiele gemacht gegen so alte Profis, in Anführungszeichen. Und die haben einfach eine andere Art von Wettkampf gesehen und das gezeigt. Da habe ich eine Narbe am Fuß davongetragen, weil er einfach mal das Beinchen hochgehalten hat. In einer Situation, da ging es überhaupt nichts, aber da wusste ich, ja, so läuft es da und das muss nicht sein.
Warst du in den Jahren nach Paris überhaupt nochmal als Fußballer irgendwo aktiv, vielleicht auch niederklassig?
Ja, es war so, ich habe in Stuttgart dann meine berufliche, also Studium, nach dem Studium weiter in der Schule begonnen, als Referendariat in Stuttgart begonnen. Und da war in der Stuttgarter Liga kam einer, da habe ich zufällig mal in einem Freundschaftsspiel mitgespielt, hatte gesehen, hoppla, der spielt ja ganz gut Fußball. Da war ich dann so 27, 28. Da habe ich gesagt, komm, ich trainiere gerade eine Mannschaft, Bezirksliga, willst du nicht mitspielen? Ja, ganz toll, alles super. Und da habe ich gesagt, es geht nicht, ich muss das und das machen. Vorbereiten, habe da sehr wenig gesagt, ja egal, komm, spiel einfach mit. Ja gut, und dann habe ich mich breitschlagen lassen und habe noch 1-2 Jahre in der Bezirksliga in Stuttgart gespielt. Beim SV Hofeld hieß der und eine Mannschaft beim Fernsehturm.
Ja, dann reden wir gleich weiter, hören vorher aber nochmal Musik. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Janis Joplin, Mercedes-Benz und die Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, im Herrengedeck am Sonntagabend. Ja, Karl, jetzt haben wir doch schon sehr viel über dich erfahren. Ich habe mir überlegt, hast du denn irgendwann mal drüber nachgedacht, dem Fußball in irgendeiner anderen Funktion erhalten zu bleiben, zum Beispiel als Trainer?
Tja, es ist so, als Fußballer war man doch sehr eingespannt im Jahr. Das heißt, von der Zeit als Zwölfjähriger bis zu meiner Beendigung, 24 Jahre, war praktisch Urlaub mehr als 2 Wochen im Sommer gestrichen. Man hat sich immer vorbereitet vor der Saison auf die nächste Saison, hat die Saison zu Ende gespielt, eine Freundschaftsspiele, und hat dafür ja wirklich nur aus Spaß und Freude am Spielen das Ganze mitgemacht. Und da war mir dann einfach der Gedanke nie gekommen, dass ich sagte, und jetzt muss ich dasselbe als Trainer nochmal machen, das heißt nochmal 20 Jahre eine einfache Beschränkung der Freizeit in Kauf nehmen. Und als letztes kam noch dazu, dass ich eben in meiner Familie keine 2 Jungs bekam, sondern 2 Töchter. Und damit war sowieso klar, also selbst wenn es Jungs gewesen wäre, die sehr gerne unbedingt Fußball spielen gewollt hätten, dann hätte ich eventuell gesagt, gut, dann mache ich das halt. Aber da es 2 Töchter waren, war das für mich eigentlich nie eine Frage.
Das ist heute wahrscheinlich einfacher, auch mit Töchtern. Da wird man wahrscheinlich trotzdem zum Fußball tendieren, vor allem jetzt, wenn die WM dann ins Haus steht. Was hält denn eigentlich so ein bodenständiger Typ wie du von den Starallüren der heutigen Generation? Über die Generation damals hast du ja schon ein bisschen erzählt.
Man muss da einfach sehen, dass diese Menschen sich so entwickeln, sie haben nur das Umfeld Fußball, sie sind ständig mit welchen in Kontakt, die für die Fußball das einzige und alleinige im Leben ist, und dann müssen sie auf einmal Stellung nehmen zu Fragen des allgemeinen Lebens. Die sind ja gar nicht vorbereitet auf solche Situationen, die können sich ja gar nicht richtig artikulieren, zumindest der Großteil nicht, werden dann ein bisschen in die Falle gelockt und äußern sich dann zu Themen, die sie einfach nicht beherrschen, die sie auch nie gelernt haben, die sie einfach geistig noch nie durchgearbeitet haben, und dann kommt manchmal wirklich Abstruses hervor, und da können sie oder sehr viele jugendliche Spieler einfach gar nichts dafür. Man darf ihnen einfach nicht diese Frage stellen. Sie sollen zu ihrem Sport, zu ihrer Leistung Stellung nehmen, aber überhaupt nicht über dieses Thema, über dieses Fachgebiet hinaus irgendwelche Antworten geben müssen.
Aber wären denn da die Vereine nicht auch gefragt, eine ganzheitlichere Ausbildung anzubieten, zum Beispiel in ihren Internaten, so dass die jugendlichen Spieler da über den Tellerrand hinausblicken?
Ich kenne mich nicht so aus, aber ich denke, dass in den Fußballinternaten moderner Prägung genau auf dieses Wert gelegt wird. Ich habe nur gehört von so einem super spitzen Fußballclub wie dem FC Barcelona, dass der Trainer sehr großen Wert darauf legt, dass zum Beispiel der Messi nicht nur Fußballlektüre liest, sondern eben auch einfach Literatur, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat, die ihm ein bisschen einen Blick dafür öffnet, dass es außer dem Fußball, dem runden Ding, das in die Maschen muss, auch noch eine andere Welt gibt, und das Gehirn ein bisschen geschult wird und man auch das Ganze dann auch ein bisschen gelassener sehen kann, wenn man verliert, wenn einfach mal eine Pechsträhne ist oder wenn man gar verletzt wird.
Kommen wir mal zurück zu deinem Verein, dem SSV Ulm. Ja, erneute Insolvenz, Zwangsabstieg. Was hältst du von der aktuellen Situation?
Dramatisch, katastrophal, also ich finde die Worte nicht. Es ist schade um den SSV Ulm 1846 Abteilung Fußball, dass es so weit gekommen ist. Die vielfältigen Gründe dafür wurden ja in der Presse über Jahre hinweg versucht zu eruieren und zu beurteilen. Es ist einfach schade für viele Fußballanhänger, dass so ein Traditionsverein wie der SSV Ulm nicht mehr zu der alten Stärke, zumindest zur dritten Liga, momentan in der Lage ist. Ich hoffe, dass in den nächsten 10 Jahren das vielleicht doch nochmal in die richtige Bahnen gelenkt wird. Sehr aufopferungsvoll, muss ich sagen, macht es derzeit der Herr Sauter. Und er kommt ja aus der damaligen Zeit der 80er Jahre. Er hat auch nur im Hinterkopf, wie es damals war. Und ich hoffe, er setzt die richtigen Merkmale, die richtigen Pfeiler in die Richtung, dass es mal wieder aufwärts geht mit dem SSV Ulm. Bei 120.000 Zuschauern und einem riesigen Umfeld könnte es auch im Fußball nochmal nach oben gehen.
Hast du noch Kontakte zum Verein oder bist du sogar auf irgendeine Art und Weise ja für ihn tätig, ehrenamtlich oder so?
Die direkten Kontakte sind abgerissen, als ich lange Zeit in Stuttgart gelebt habe, also nach meiner aktiven Laufbahn. Und dann kam ich einfach als 40-Jähriger zurück und daher sind also die Kontakte zu ehemaligen Spielern noch da, wenn ich sie treffe. Und das ist so wie früher, aber nicht zum Verein oder zu irgendwelchen Vereinsvorständen.
Wie sieht dein Leben heute aus? Was machst du beruflich?
Nun, das Leben ist von Beruf geprägt, das heißt Französisch und Sportlehrer im Kepler-Gymnasium. Und insofern bin ich immer mit dem Sport verbunden, natürlich im Schulsport mit sehr viel mehr Sportarten außer Fußball. Aber ich lege doch Wert darauf, dass auch Gymnasiasten eine gewisse fußballerische Grundausbildung erfahren. Das war nicht immer so. Früher wurde noch Volleyball in den Vordergrund gestellt, in der Zeit von Boris Becker Tennis sogar im Schulsport. Und jetzt nach diesem Fußballmärchen kommen sie immer wieder mehr auch wieder auf den Fußball zu sprechen, spielen gern Fußball. Und vor allem, du hast es vorher schon erwähnt, die Mädchen in Klasse 5, 6, die sind begeistert dabei und sind sehr talentiert.
Du selbst, trittst du auch noch gegen den Ball? Bist du irgendwo noch aktiv?
Ja, ich habe mich weiterhin im Lehrersport betätigt und da spielen wir ausschließlich eigentlich Fußball derzeit. Und da habe ich auch einen bekannten Radioreporter kennengelernt und der heißt Andreas mit Vornamen, ich sage nicht den Nachnamen. Und ich spiele gern und versuche mich auch im fortgeschrittenen Alter noch ein bisschen zu behaupten. Und es macht einfach Spaß, so wie es früher Spaß gemacht hat, sich mit den anderen zu messen.
Ja, Karl, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendezeit angelangt. Mich würde interessieren, in der Nachbetrachtung, denkst du, dass du dich damals richtig entschieden hast, sprich für Paris, für das Studium und die Ausbildung und gegen den Profifußball?
Wenn ich darüber nachdenke, was damals für Zeiten waren, 1979, 80, wie sich das im Nachhinein mit dem Beruf entwickelt hat und wie ich derzeit meine aktuelle Situation im Lehrerberuf finde und gefunden habe, dann denke ich, es gab viele Entscheidungen, die waren in meinem Leben nicht richtig, aber das war eine richtige Entscheidung und hinter der stehe ich voll und ganz.
Das heißt, du vermisst letztlich nicht wirklich was du hättest eventuell haben können?
Ich bin der Meinung, dass ich das, was ich im Sport, im Fußball gewollt habe, erreicht habe in der aktiven Zeit und dass es, wie gesagt, also nicht um dieses unbedingt gewinnen müssen ging, dass es nicht um den Gewinnen um jeden Preis Modus ging, sondern einfach sich messen im Zweikampf mit anderen, in Gemeinschaft mit anderen Mitspielern. Und da noch vielleicht am Rande erwähnt, es war auch damals eine Zeit, da waren die Ulmer Spieler aus der Umgebung, da waren die Blaubeurer Abordnung, da waren Spieler dabei, die waren vielleicht 40, 50 Kilometer um Ulm herum angesiedelt. Und es war eine gute Mannschaft und es hat Spaß gemacht, in dieser Mannschaft zu spielen. Und wir haben auch in der dritten Liga doch sehr gute Erfolge erzielt mit einer Mannschaft, die aus dem Umfeld kam von Ulm.
Ja, ich denke, das waren doch ganz schöne Schlussworte. Und das war eine Stunde Herrengedeck Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend hier auf Radio Free FM 102,6. Am Mikrofon und auch zuständig für Redaktion und Musik war Andreas Kulig. Mein Dank, der gilt natürlich vor allem meinem heutigen Studiocast Karl Hiller. Karl, danke, dass du bei mir warst. Und weitere Infos zur Sendung finden sich natürlich im Netz, auch im Social Networking. Und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin sage ich mal sportliche Grüße und verabschiede mich mit Metallica, Nothing Else Matters und ein paar Klängen Uriah Heep, Lady in Black. Ciao.
to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could.